Die heutige Lesung steht im Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 2 bis 11. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen Seiten gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz Mose hat uns Moses befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte: Wer von euch noch nie gesündigt hat, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie: Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Halleluja.
Ich will in die Predigt hinein mit einem anderen Bibelvers starten als das, was wir in der Lesung gehört haben. Aber ihr werdet gleich merken, warum und wieso und weshalb. Und zwar: Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er der Gerechtigkeit zum Sieg verhilft. Ich glaube, ganz viele von euch kennen diese Aussage und ich glaube, das ist so eine typische Blabla-Aussage in der Bibel, die man kennt, wo man aber vielleicht nach vielen Jahren sich gar nicht mehr richtig vertieft hat in diesen Vers hinein und gar nicht mehr genau im Blick hat, worum geht es da eigentlich. Weil das so ein Satz ist, den kennt man, der hört sich schön an und dann fließt er irgendwie so an einem vorbei und das war irgendwie alles, was er da mit einem gemacht hat. Solche Verse gibt es immer wieder, so Top-Sätze in der Bibel, die man aber vielleicht selber gar nicht mehr so richtig ernst nimmt oder so zu Herzen nimmt. Der gehört dazu. Deswegen, lass uns da mal reinschauen. Was sagt dieser Vers? Erstens, ein zerbrochenes Schilfrohr. Ein Schilfrohr ist ein dickes, ganz hohes Gras. Häufig irgendwo wächst es, wo es ein bisschen feuchter ist, ein bisschen nasser ist. Ähnlich wie Bambus, aber nicht so stark. Wenn du schon mal ein geknicktes Schilfrohr gesehen hast oder in der Hand hattest, dann weißt du, dass das wirklich nur noch am seidenen Faden hängt und kurz davor ist, wirklich für alle Zeiten abzubrechen. Und für alle Zeiten flach auf dem Boden zu liegen, falls jemand draufgetreten ist, gibt es das auch. Liegt da dann einfach so rum. Das zweite Bild in diesem Vers ist so ein schwelender Docht. Stell dir eine Kerze vor, die gerade erst erloschen ist. Man kann noch so eine ganz leichte, glimmende, rote Glut sehen. Aber man weiß, dass da noch ein bisschen Leben drin steckt. Aber es wird ein einziger, richtig guter Nieser einfach brauchen und dann wäre es komplett aus mit dieser Kerze. Dann wäre gar kein Glimmen mehr da. Es wäre komplett weg und raus. Der Vers sagt uns, dass Jesus so sanftmütig ist, dass er ein zerbrochenes Rohr nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Was soll das bedeuten? Stell dir mal die am meisten zermürbte und zerbrochene Person vor. Eine Person, die wirklich so am seidenen Faden hängt. Und die vielleicht nur noch so ein winziges bisschen Leben in sich trägt. Und in den zärtlichen Händen von Jesus, da wird diese Person nicht verletzt, sondern sie wird geheilt. Und doch wird uns gleichzeitig in diesem Vers gesagt, dass Jesus dies tun wird, bis er der Gerechtigkeit zum Sieg verhilft. Was ist denn damit schon wieder gemeint? Im weiteren Kontext dieser Prophezeiung von Jesaja, da bezieht sich das darauf, Gerechtigkeit unter allen Völkern zu schaffen. Und noch deutlicher wird es an einer anderen Stelle, in Psalm 2, da spricht Gott der Vater über seinen Sohn. Der Herr sprach zu mir: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich und ich will dir die Völker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Besitz machen. Du wirst sie mit einem eisernen Stab zerbrechen und sie zerschmettern wie ein Tongefäß. Mit diesem Sohn ist nicht zu spaßen. Der ist von Gott dazu bestimmt worden, alle Macht im Himmel und auf Erde zu haben. Der oberste Richter über alle Dinge zu sein und alles zurechtzurücken. Aber Moment mal, haben wir nicht gerade gehört, dass Jesus total sanft ist und zärtlich? Sanftmütig genug zu sein, um ein geknicktes Rohr nicht zu zerbrechen? Und mächtig genug zu sein, die Völker zu richten, wie ein eiserner Stab, der ein Stück Ton zerschlägt? Das ist nicht normal. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen, oder? Du bist entweder hart oder du bist zart. Entweder bist du der Elefant im Porzellanladen oder du bist der Porzellanladen. Aber beides zusammen geht irgendwie nicht gleichzeitig, funktioniert nicht so richtig. Bei Jesus könnte man natürlich denken, naja, er ist halt sehr ausgeglichen. Eine sehr ausgeglichene Person, immer in der Lage, entweder mit Härte oder mit Zärtlichkeit zu regieren. Aber das ist gar nicht der Fall. Die Bibel sagt uns, dass Jesus zu 100% reine Gerechtigkeit ist und zu 100% reine Zärtlichkeit ist. Und zwar zur gleichen Zeit. 100% Zärtlichkeit, 100% Gerechtigkeit, zur gleichen Zeit. In einer einzigen Person können wir unendliches Mitgefühl und unendliche Gerechtigkeit sehen. Und die Eigenschaften, die stehen irgendwie nicht im Widerspruch zueinander, sondern sie ergänzen sich. Und das ist wirklich nicht normal. Wie sieht es überhaupt aus? Wie sieht es aus? Es sieht genauso aus wie das, was wir in der Lesung von der Ehebrecherin erleben, was wir da sehen. Schauen wir uns die Szene also mal an. Jesus, der geht wie immer so seiner Routine nach und er lehrt im Vorhof des Tempels, dem Ort, wo sich die Schriftgelehrten versammeln, wo die Schüler sind und die unterrichtet werden. Die Schriftgelehrten waren totale Experten für das alttestamentliche Gesetz, waren so heute vergleichbar mit Anwälten oder Theologen oder professionelle Juristen, irgendwie so. Und während Jesus also lehrte, taten diese Leute Folgendes. Die schleppen diese Frau heran, sie stellen die in die Mitte, also ein großer Kreis um sie herum, sie steht da in der Mitte und dann fragen sie Jesus, hey Jesus, die wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Mose sagt, die muss gesteinigt werden. So, was sagst du denn jetzt dazu? Das machen sie nur, um ihn ja auf die Probe zu stellen. So ist die Szene. Werdet euch mal dieser krassen Situation bewusst, was da eigentlich gerade passiert und was da los ist. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die halten eine Frau fest, die buchstäblich auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. Und sie führen die in eine große Menschenmenge, an einen sehr, sehr öffentlichen Ort, auch noch in das Zentrum des religiösen Lebens. Wer weiß, wie sie gekleidet ist. Und sie unterbrechen Jesus dann auch noch in so einer Weise, dass sie jedem in Hörweite diese tiefen, dunklen Geheimnisse dieser Frau vermitteln und offenlegen und zeigen. Leute, das ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Jeder normale Mensch wird dir mit Sicherheit sagen, dass er am allerwenigsten in einer religiösen Versammlung sein möchte, wenn er irgendwas getan hat, von dem er weiß, dass das gerade völlig falsch war, völlig daneben war, nicht richtig war. Geschweige denn, dass dann auch noch alle Augen auf ihn gerichtet sind und dass die schmutzige Wäsche von einem selber vor allen so schön ausgebreitet wird. Das will niemand. Der Stoff, aus dem die Albträume sind. Aber es ist sogar noch schlimmer als das schon, was ich gerade gesagt habe. Das Gesetz des Alten Testaments besagt nämlich, dass ein Mann und eine Frau, die Ehebruch begehen, zu Tode gesteinigt werden müssen. Ich weiß, dass sich das in der heutigen Welt total hart anhört, aber das war Gottes auserwähltes Volk. Und das Gesetz sollte das Volk in so eine richtige Beziehung zu Gott führen. Ehebruch war eine Sünde, die den Bund zwischen Mann und Frau verletzte. Ein Bund, den Gott selber gesetzt hat. Das war eine ernste Angelegenheit. Und nach dem Gesetz stand das Leben dieser Frau auf dem Spiel. Sie verdiente den Tod. Aber, eigentlich war sie gar nicht die Hauptsorge der Schriftgelehrten und Pharisäer. Aus dem einen Vers geht klar hervor, dass sie sie eigentlich nur benutzten, um Jesus auf die Probe zu stellen, damit sie eine Anklage gegen Jesus erheben können. Das ist also das Dilemma, in das sie Jesus gebracht haben. Wenn Jesus einfach sagen würde, na komm, Schwamm drüber, lass sie einfach gehen, dann würde er das alttestamentliche Gesetz missachten und er würde sofort seine Glaubwürdigkeit verlieren. Hätte Jesus dagegen gesagt, okay, alles klar, Leute, tut, was das Gesetz befiehlt, hier sind Steine für euch, los, auf sie mit Gebrüll mit den Steinen, dann hätte das seinem völlig bekannten Mitgefühl für die gebrochenen Menschen widersprochen. Und außerdem hätte er da auch Schwierigkeiten bekommen können, weil damals nur die römischen Behörden befugt waren, solche Todesurteile auszusprechen und zu machen. Mit anderen Worten, sie spielen Jesu Mitgefühl gegen seine Gerechtigkeit aus. Sie versuchen, ihn so auf die Probe zu stellen, dass sie beides gegeneinander ausspielen. Welches von beiden wirst du wählen, Jesus? Sei hart oder sei zärtlich, aber wie auch immer, wir werden dich dran kriegen. Das haben die bestimmt innerlich schon sich gefreut und dann irgendwie so einen ganz bösen Lacher innerlich losgelachen. Ha, jetzt haben wir dich, Jesus. Jesus befindet sich wirklich in einer scheinbar unmöglichen Situation. Doch dann bückt er sich und er schreibt mit dem Finger auf die Erde. Und dann richtet er sich auf und dann sagt er, wer von euch noch nie gesündigt hat, der werfe den ersten Stein auf sie. Dann schreibt er weiter, bückt sich wieder und dann gehen einer nach dem anderen weg. Die Ältesten zuerst und am Ende steht er alleine mit der Frau da. Die erste Frage, die die Menschen bei diesem Teil der Geschichte häufig beschäftigen, ist diese Frage, was schreibt Jesus da eigentlich? Schreibt er einen Roman? Schreibt er irgendwie ein Graffiti dahin? Hat er ein schönes Gedicht geschrieben? Was macht er da eigentlich? Was schreibt er? Es gibt wirklich, wenn man sich da in der Literatur vertieft, echt 1000 verschiedene Möglichkeiten, was vorgeschlagen wird, was er da geschrieben hat. Aber das ist gar nicht so relevant und gar nicht wichtig, weil sonst wäre das geschrieben worden, was er da in den Sand reingemacht hat. Ich vermute, dass das eher diese Körperhaltung zu sein scheint, die er einnimmt und die ganz viel in dieser Situation aussagt oder überhaupt diese Tat, die er tut. Ich glaube, Jesus beugt sich oder besser, er krümmt sich fast auf den Boden und schreibt aufgrund von dem, was uns im Buch der Sprüche gelehrt wird. Sprüche 6. Es gibt 6 Dinge, die der Herr hasst. 7, die ihm ein Greuel sind. Hochmütige Augen, eine lügnerische Zunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das böse Pläne schmiedet. Füße, die zum Bösen eilen. Ein falscher Zeuge, der Lügen ausspuckt. Und einer, der Zwietracht unter Brüdern sät. Man kann, glaube ich, behaupten, dass diese Schriftgelehrten und Pharisäer sich in ganz vielen dieser aufgezählten Dinge richtig im Dreck wälzen. Und dass sie genau das tun. Und genau an der Stelle sündiges Verhalten einfach an den Tag legen. Indem sie diese Frau nehmen, in die Mitte stellen, die schmutzige Wäsche vor allen Leuten waschen, Jesus auf die Probe stellen. All das. Wir müssen nur diese erste Sünde anschauen, die da aufgezählt wird im Buch der Sprüche. Hochmütige Augen. Augen, die auf andere Menschen herabschauen, um sich selber auch besser zu fühlen, um irgendwie stärker zu sein und ein toller Mensch so zu sein. Wie leicht wäre das für diese Dutzenden, wenn nicht sogar hunderte Leute, mit hochmütigen Augen auf diese Frau zu schauen, von oben herab auf sie. Aber nicht Jesus. Nicht Jesus. Obwohl nur seine Augen in vollkommener Klarheit in die tiefste Seele dieser Frau schauen können, schaut er mit solcher Zärtlichkeit und Demut zu Boden, dass es die Aufmerksamkeit von ihr ablenkt. Er bückt sich, damit die Augen auf ihn gerichtet sind und nicht mehr auf die Frau. Weil alle Leute wollen natürlich jetzt wissen, was schreibt denn er? Was tut denn er da jetzt eigentlich? Was ist denn los mit ihm? Und die Augen wandern von der Frau zu ihm. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer, so steht es da, werfen ihm weiterhin ihre Fragen vor. Schließlich erhebt er sich und er sagt, wer von euch noch nie gesündigt hat, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und dann beugt er sich wieder auf den Boden. Das ist so eine dieser unvergleichlichen Momente im Leben von Jesus. Mit so einer kurzen Aussage hat er die komplette Situation völlig entschärft. Wer tut sowas? Der ist völlig mehr als irgend so ein geistlicher Chuck Norris oder so ein geistlicher MacGyver. Der ist Gott. So groß und so stark ist er an der Stelle. Und es ist nicht irgendwie einfach nur, hey, beruhigt euch, jeder macht doch mal Fehler, stellt euch nicht so an. Er teilt den Schriftgelehrten und Pharisäern, diesen Männern, die diese Frau anklagen, etwas sehr Deutliches mit. Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein werfen. Alle, die dort stehen, sind schuldig. Besonders diejenigen, die diese Frau reingelegt haben. Alle, die da stehen, sind schuldig. Keiner steht da, der irgendwie sich über diese Frau erheben könnte und sagen könnte, ich bin ja viel besser als diese Frau. By the way, kleiner Einschub, wo ist eigentlich der Mann? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Wo ist eigentlich der Mann? Weil zu dem Ehebruch gehören ja zwei dazu. Also die Frau und der Mann. Wo ist denn der eigentlich geblieben? War der so ein Usain Bolt Supersprinter und ist vor denen weggelaufen und sie haben ihn nicht erwischt? Oder haben sie ihn vielleicht sogar stehen lassen, weil sie nur die Frau haben wollten, um die zu benutzen? Also auch da, sie benutzen einen Menschen und auch das ist wieder Sünde. Und das gibt es übrigens heutzutage auch noch. Wenn so eine Frau irgendwie sexuell freizügig ist, dann wird sie verurteilt in unserer Gesellschaft. Und wenn ein Mann dasselbe tut, dann wird er sogar dafür gefeiert. Hey, du bist ja ein cooler Kerl, ne? Super gemacht. So läuft es. Was für eine falsche Doppelmoral ist das? Beide haben eigentlich verdient zu sagen, hey, ihr macht Quatsch. Was ist los mit euch? Ist nicht richtig. Aber da ist diese Doppelmoral drin. Und neben dem Benutzen eines Menschen und dieser Doppelmoral, da sind noch ganz viele andere Dinge im Spiel. Einige sind vielleicht selber des Ehebruchs schuldig. Einige haben sich der Parteilichkeit oder des falschen Zeugnisses schuldig gemacht. Einige haben böse Pläne geschmiedet. All das, was da in Sprüche 6 genannt wird. Es ist, als ob Jesus sagen würde, wenn wir das Gesetz des Mose ernst nehmen, dann sind wir alle der Sünde schuldig. Und das verstehen sie. Und so gehen sie alle weg. Einer nach dem anderen verlässt diese Szenerie und sie gehen weg. Aber bevor sie gehen, bückt sich Jesus nochmal wieder auf den Boden und fängt nochmal an zu schreien. Warum macht er das nochmal? Die hochmütigen Augen sind nicht mehr auf die Frau gerichtet. Jetzt sind alle Augen auf die Pharisäer und die Schriftgelehrten und ihre Sünde gerichtet. Also weg von der Frau zu Jesus, dann zu den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und deshalb bückt er sich nochmal, dass er auch an der Stelle die Blicke wieder auf sich zieht, weg von denen, die jetzt wiederum im Scheinwerferlicht standen und die im Fokus waren, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Das ist nicht irgendwie so ein Hip-Hop-Battle. Vielleicht kennt ihr sowas aus irgendwelchen Filmen. Dann stehen die da und dann rappen die gegenseitig und machen sich so richtig nieder, manchmal aus Spaß, manchmal auch völlig ernst. Und am Ende, wenn einer den anderen so richtig fertig gemacht hat, dann lässt er das Mikro so fallen, Mic Drop nennt man das, und dann sagt er damit, ich habe gewonnen, ich bin hier der größte Hip-Hopper. Und der verloren hat, der muss in die Schmach, in den tiefsten Sud so rein. Und genau das ist ja eigentlich passiert. Jesus hat so wie so ein Hip-Hop-Battle mit den Schriftgelehrten und Pharisäern sie erstmal schon ein bisschen fertig gemacht, ihnen ihre Sünde vor Augen gehalten, dass sie nicht besser sind. Und jetzt hätte er die richtig noch weiter fertig machen können. Aber das macht er nicht, sondern er lenkt auch da die Aufmerksamkeit bewusst von ihnen weg, wieder zu sich, weil er auch die Schriftgelehrten und Pharisäer zu sich ziehen will. Er hat ihnen das Gewicht ihrer Sünde vor Augen gehalten und er will ihnen nun zeigen, wie er ist und was er ihnen anbietet. Vielleicht so wie in Matthäus 11. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Hey, und so behandelt Jesus uns auch heute, wenn wir als Sünder zu ihm kommen. Wenn wir nur kommen wollen, wenn wir uns in seine Arme reinwerfen. Und dann hat er diesen unendlichen Trost und diese unendliche Sanftheit auch für uns zu bieten. Wir lesen da in Vers 10, da richtete er sich erneut auf und fragte sie, also die Frau, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Jesus nimmt diese Frau total ernst. Er spricht auf Augenhöhe, als Mensch auch mit ihr. Er stellt ihr eine Frage und diese Frage ermutigt sie selber, den Blick hochzuheben und Jesus auch in die Augen zu schauen, auf Augenhöhe. Und das ist angesichts der Situation, in der sie steckte, glaube ich, total schwer, weil sie sich bestimmt auch schämte und eigentlich so völlig gekrümmt und nach unten guckend da stehen müsste. Und Jesus versucht, sie wieder da rauszuziehen. Und was nun zu geschehen scheint, ist das pure Mitgefühl von Jesus. Er hat die Situation entschärft, er hat die Verfolger vertrieben und jetzt gibt er ihr wie so einen warmen Becher mit Milch und Honig, wickelt sie in so eine Decke ein, nimmt sie in die Arme, kuschelt mit ihr, streicht ihr über den Kopf, bietet ihr einen schönen Schokoriegel an. Nee, macht er nicht, ne? Macht er nicht. Wer aufgepasst hat bei der Geschichte, der weiß, dass das nämlich nicht passiert. Wir sind immer noch in einer Art Gerichtsverfahren gegen die Frau. Und ein Urteil muss gegen die Frau gefällt werden. Jesus fragt sie nicht, ob sie schuldig ist. Es gibt keinen Zweifel daran, dass sie schuldig ist. Nicht wegen der Anschuldigungen der Pharisäer und der Schriftgelehrten, sondern weil er Jesus ist. Und wenn er dich ansieht, dann gibt es keine Geheimnisse. Seine Augen, die sehen alles. Und sie antwortet ihm, nein, Herr. Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Jetzt kommt dieses Urteil über diese Frau. Jesus, der Einzige, der dem Anspruch, ohne Sünde zu sein, gerecht wird, der wirft nicht einfach einen Stein auf sie. Er vergibt ihr ganz, ganz sanft. Das heißt aber nicht, dass das hier keine Gerechtigkeit gibt. Die gibt es. Nur wegen der Gerechtigkeit kann Jesus so etwas sagen. Denn das Gesetz verlangt, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünden geben kann. Worin besteht also diese Gerechtigkeit? Dass Jesus bald an ihrer Stelle zum Tode verurteilt werden wird. Im Grunde sagt Jesus zu ihr, meine Schwester, ich verurteile dich nicht, denn ich werde für dich verurteilt werden. Ja, es sollen Steine geworfen werden, aber sie werden mich treffen. Speere sollen geworfen werden, aber sie werden in meine Seite gehen. Dornen sollen eigentlich herabgeworfen werden auf dich, aber sie werden in meinen Schädel eindringen. Komm, Schwester, du bist frei. Genau deshalb ist Jesus gestorben, damit er diesen Austausch mit jedem Einzelnen von uns führen kann. Mit jedem Einzelnen, der heute hier in der Bankreihe sitzt, dass dieser Austausch passiert. Ja, du bist vielleicht hochmütig oder sogar ein Ehebrecher oder dein Herz brennt darauf, manchmal Böses zu tun oder andere zu verurteilen, um dich selber zu erhöhen oder du machst mal eine Notlüge oder eine größere Lüge oder deine Füße eilen dem Bösen nach. Aber Jesus hat in all seiner Sanftmut, Härte und Zärtlichkeit, Gerechtigkeit und Mitgefühl vereint und er wurde an deiner Stelle verurteilt. Deshalb können wir mit Römer 8 auch verkünden, also gibt es jetzt für die, die zu Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Genau das, liebe Gemeinde, ist die gute Nachricht. Und das ist die einzige lebensverändernde Realität, die dich auf die zweite Hälfte von dem Urteil von Jesus vorbereitet. Von nun an sündige nicht mehr. Jetzt kann man sich ja fragen, was, muss ich jetzt etwa perfekt sein bei Gott? Wie ist das? Nein, mit diesem Tausch mit Jesus hast du einen perfekten Status bei Gott. Und du hast eine perfekte Kraft bei Gott im Heiligen Geist erhalten. Jetzt hast du den Rest deines Lebens Zeit zu lernen, wie Jesus sich Leben vorstellt und was er an deiner Stelle tun würde. Wie er redet, wie er schaut, was er tut, wie er handelt. Das darf alles jetzt auf uns abfärben. Die einzige angemessene Reaktion auf so ein Geschenk ist nicht gleich wieder in die Sünden zurückzufallen, wie irgendwie so ein Tier in sein Erbrochenes zurück, sondern mehr von Jesus zu wollen, statt mehr von der Sünde, mehr von Jesus zu wollen. Denn was Jesus der Frau sagt, ist der Kern des Evangeliums, die Antwort auch auf das Dilemma, wie wir als Gemeinde auch Gesetz aufrechterhalten und dennoch barmherzig sein können. Ich verurteile dich nicht. Geh jetzt und verlasse dein Leben in Sünde. Das ist eine Kirche, wie wir sein sollen. Und die meisten Religionen und auch ganz viele andere christliche Kirchen machen das falsch. Einige sagen, geh jetzt und verlasse dein sündiges Leben. Und dann betonen sie so sehr die Sünde und das Böse, vergessen aber irgendwie die Gnade und Annahme von Gott, dieses ich verurteile dich nicht mehr. Andere Kirchen und Christen betonen das, ich verdamme dich nicht. Und sehen dann alles nur noch liebevoll in so einer rosaroten Einhorn- und Ponyhofwelt. Aber sie vergessen dann, Gottes Heiligkeit zu ehren und den Aufruf ernst zu nehmen, ein Leben in Sünde zu verlassen. Andere Kirchen und Christen kehren die Reihenfolge sogar um. Geh und verlasse dein sündiges Leben, dann werde ich dich nicht verurteilen. Bring die Dinge in Ordnung, dann kannst du dazugehören. Aber das Evangelium kehrt diese Reihenfolge um. Zuerst bist du willkommen. Zuerst bist du angenommen. Zuerst bist du geliebt, zuerst bist du gewertschätzt und dann gehorchst du aus Dankbarkeit, nicht um dir diese Annahme zu verdienen. Was für eine Art von Kirche wollen wir eigentlich sein? Was für eine Art von Christ willst denn du eigentlich sein? Eine Kirche, in der jeder so willkommen ist, wie er ist, ohne einen Deut von Gottes Heiligkeit? Oder eine, die total streng und hart ist, die das Gesetz aufrechthält? Oder diese dritte Art, eine am Evangelium orientierte Kirche, in der jeder so willkommen ist, wie er ist, und in der alle ermutigt werden, ihr sündiges Leben zu verlassen, um in das Bild von Jesus noch mehr verwandelt zu werden? Ich wäre ja selber bei Option 3, natürlich. Unabhängig von der Herkunft, von den politischen Präferenzen, dem Familienstand, dem Alter, dem Geschlecht, den Macken, der ethnischen Zugehörigkeit. Jeder ist hier willkommen. In dieser Kirche, in diesen Räumlichkeiten, auch da hinten in den Räumlichkeiten und hier, in meinem Herzen und vielleicht auch in deinem Herzen. Vielleicht willst du das auch mehr haben und mehr leben, dass hier keiner verurteilt wird, keiner verdammt wird, dass es hier kein Getuschel gibt, kein schlechtes Bewerten oder Abwerten sogar, kein Meckern übereinander oder kein Meckern über die Jobs, die hier getan werden, wo jemand vielleicht was nicht so gemacht hat, wie man das gerne gehabt hätte. Oder ein hinter dem Rücken reden und es den Leuten nicht direkt ins Gesicht sagen. Aber ich selber und alle Menschen hier, die werden herausgefordert, nicht so zu bleiben, wie wir sind, sondern sich diesem Bild von Jesus mehr anzugleichen. Jesus, 100% unendliche Gerechtigkeit und Jesus, 100% unendliches Mitgefühl. Vielleicht willst du dich auch in seine Arme werfen und dich noch mehr verändern lassen von ihm, noch mehr einfach bei ihm sein und zu hören kriegen, wie geliebt du bist, wie angenommen du bist. Und dann auf die dunklen Flecken deines Lebens mit ihm zu schauen und dieses Abenteuerleben immer weiter anzugehen und nie ein Ende zu haben, weil man weiß, man wird am Ende in Ewigkeit sein, wo man weiterleben wird. Vielleicht willst du das auch, so ein Christ zu sein, der diese Reihenfolge hat, die Annahme und dann die Veränderung und auch hier das Leben in der Gemeinde. Dann kannst du doch gerne auf diese Predigt mit Amen antworten. Amen.